Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Systemsprenger als deutscher Oscar-Kandidat, das ist gleich unser erstes Thema. Wir sprechen mit einer der Hauptdarstellerinnen, mit Lisa Hagmeister. Frau Hagmeister, hallo schon mal.
Hallo.
Gleich dann mehr und hallo natürlich auch an alle anderen. Systemsprenger hat den ersten Schritt geschafft, um als deutscher Film den Oscar gewinnen zu können in der Kategorie Bester internationaler Spielfilm. Erster Schritt geschafft, weil der Film ist nun als deutscher Vorschlag für die Oscar-Kategorie ausgewählt, aber das ist noch nicht die Nominierung. Gelingt die, geschweige denn gelingt der Oscar-Gewinn, erfahren Sie es natürlich hier. Wir sprechen derweil über diesen ersten, schon mal sehr großen Erfolg für Systemsprenger. Kurz nochmal zur Handlung. Im Mittelpunkt steht da die 9-jährige Bernadette, auch Benny genannt. Die ist traumatisiert, zeigt aggressiv ausagierendes Verhalten und Benny fällt durch jedes Schul- und Hilfssystem.
Hey, warum atmest du nicht, du Arschloch? Ich will zu Mama!
Wenn die Profis noch nicht mal mit dir klarkommen, wie soll ich das dann schaffen?
Mama! Mama hasst mich.
Mama, das ist im Film Lisa Hagmeister. Hallo nochmal, Frau Hagmeister.
Hallo.
Also der allererste Schritt Richtung Oscar ist getan. Wie war Ihre Reaktion, als Sie das erfahren haben?
Ehrlich gesagt saß ich auf dem Fahrrad und habe kurz angehalten, um zu gucken, was da so piept und habe die Nachricht gelesen und habe einen kleinen Freundenjuchzer ausgestoßen, woraufhin meine Tochter irgendwie sehr irritiert war und ich konnte erstmal gar nicht erklären, was war, aber meinte, es ist was Schönes passiert und dann, ich habe mich sehr gefreut.
Kinder, die Systeme sprengen, die werden meines Erachtens zumindest oft viel zu wenig in ihrem Leid gesehen, zu wenig empathisch. Was haben Sie über diese Kinder während der Dreharbeiten gelernt? Das war ein Dauerthema.
Also klar, je mehr man sich mit einzelnen Geschichten und Personen beschäftigt, desto komplexer wird natürlich auch ein Bild, was man davon hat. Und deswegen war immer klar, dass es natürlich total anstrengend, aber es ist zu jeder Zeit ein Hilfeschrei von diesen Kindern, ne? Und das, man kann eigentlich, auch wenn es wahnsinnig schwer auszuhalten ist, muss man es irgendwie in seiner Umgebung sehen können und verstehen, woraus das kommt, wenn sie so aggressiv handeln und so austicken. Und also der Film schafft es ja auch ganz doll, dieses Kind nicht als Monster darzustellen, sondern das wird ja eigentlich hat man die ganze Zeit ein wahnsinniges Verständnis oder Mitgefühl mit diesem Kind, weil es eben so gleichzeitig so toll ist. Also alle umgebenden Figuren, die verlieben sich ja fast in dieses Kind und stehen dadurch ja auch gerade genau in diesem Konflikt zwischen es geht nicht, aber ich will so doll zurechtkommen. Also ja, genau.
Und Sie als Filmmutter stehen vermutlich in dem größten Konflikt. Wie haben Sie sich auf Ihre Rolle vorbereitet und was war am schwierigsten dabei?
Tatsächlich fand ich, musste ich mich gar nicht so doll vorbereiten, weil das ist einfach eine Mutter, die ihr Kind sehr lieb hat und liebt und eigentlich alles für dieses Kind tun will. Und wie auch jede Mutter in diesen mit diesen Situationen konfrontiert ist und irgendwie versucht, adäquat zu handeln. Und sie in ihrer sehr speziellen Situation auch noch, also alleinerziehend, eher einfache Verhältnisse, vielleicht öfter wechselnde Partner. Einfach versuchen, das Beste für sein Kind zu tun und trotzdem daran zu scheitern irgendwo. Und da konnte ich mich einfach nur reinversetzen und genau, versuchen, was passiert, in welchem Moment in diesen Situationen, die so geschrieben sind, wie sie Nora geschrieben hat.
Es ist jetzt natürlich, das ist klar, auch ganz schwer, bei einem sehr starken, aggressiv ausagierenden Verhalten Umgang zu finden mit dem Kind. Das zeigt der Film ja eben auch, nicht hilflos zu sein. Als Filmmutter sind sie oft hilflos, haben auch Angst vor ihrem Filmkind, Angst vor Benny, wenn sie wieder ausrastet. Was waren denn Ihre Gefühle am Set in Drehsituationen, in dieser Mutter-Kind-Konstellation?
Also man hat da einfach ein Kind, was extrem viel Kraft hat, extrem starken Willen und es drehen sich manchmal die Seiten um. Also man Man denkt, ich muss jetzt derjenige sein, der die Oberhand behält. Ich muss den Ton angeben. Aber man merkt, man kommt in die Defensive und sagt, ach bitte, und mach das jetzt nicht. Und versuch doch mal zu verstehen. Und man merkt, das Kräfteverhältnis hat sich komplett umgedreht. Und das ist ein ganz schlimmes Gefühl.
Und das war auch offensichtlich stark spürbar, obwohl ja jederzeit klar war, ist jetzt hier rein fiktiv die Geschichte. Jetzt ist der allererste Schritt zum Oscar getan. Das sichert dem Film sicherlich noch eine Menge Aufmerksamkeit. Was glauben Sie denn, könnte der Film dadurch anstoßen? Sowas vielleicht wie eine sachkundige, empathische Systemspringer-Debatte?
Ja, das ist zu hoffen. Also klar, dass in so einem Bereich einfach ganz viel Hilfe vonnöten ist, dass soziale Arbeiten einfach wichtig genommen werden oder wichtiger und mehr unterstützt und auch vor allem, dass solche Familien, in denen solche Kinder eben sind, unterstützt werden, weil eigentlich merkt man ja, dass dieses Kind nichts sehnlicher sich wünscht, als in seiner Familie zu sein und bei seiner Mutter. Und wenn die gestärkt werden würde und stark Unterstützung hätte, dann das wäre wahrscheinlich das Beste für so ein Kind, als dass es irgendwie weitergereicht wird von A nach Z.
Lisa Hagmeister spielt in Systemspringer und der Film hat die allererste Oscar-Hürde genommen. Danke, Frau Hagmeister.
Vielen Dank.
Kinostart ist übrigens am 19. September und bei uns im Deutschlandfunk Kultur hören Sie ab 17.05 Uhr in Studio 9 Menno Baumann. Er ist Professor für Intensivpädagogik und Autor von Kinder, die Systeme sprengen unter anderem. Er forscht seit vielen Jahren in diesem Feld. Hören Sie jetzt Markus Richter im Deutschlandfunk Kultur. Guten Tag.
Guten Tag.
Das ist etwas förmlich, weil wir stehen uns ja eigentlich nicht ganz nah, aber doch näher, als dass diese sehr formelle Begrüßung schließen lässt. Immerhin gibt es ja die Games-Kolumne alle 2 Wochen. Diesmal ist Köln der Aufhänger, genauer die Gamescom, die in Köln bis Samstag noch stattfindet. Und unser Auftrag an Sie war nun kein geringerer als, erzählen Sie uns bitte das mit Abstand Interessanteste, was es von dort jetzt gerade zu erzählen gibt. Was ist das?
Das ist für mich dieses Jahr auf der Gamescom Dreams, ein Titel, der eigentlich nicht so sehr ein Spiel ist, sondern vielmehr eine Spielesammlung und aber vor allem eine Plattform zum Spielemachen ist. Das ist für die PlayStation 4 und ist ein Spieleentwicklungswerkzeug, könnte man sagen, das komplett mit dem Gamepad funktioniert. Und man kann dabei aber aussuchen, wie tief man einsteigt, weil entweder bearbeitet man Dinge, die schon da sind, oder baut wirklich von Grund auf alles selbst. Und das finde ich ein faszinierendes Konzept.
Wir werden mit der Aufgabe konfrontiert, uns unser eigenes Game zusammenzubauen. Das,
richtig,
was sonst die Profis machen, sollen jetzt die Laien machen.
Genau. Klingt kompliziert, es ist aber, man muss es nicht. Es ist ja auch eine Spielesammlung, also andere NutzerInnen, die Spiele gebaut haben, können die online stellen, dann kann man die da spielen und die Macher selber kündigen auch an, wir werden da noch ein großes Spiel bringen, das wir damit gebaut haben. Das heißt, man muss nicht bauen, aber das ist schon die grundlegende Idee dahinter.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt unkomplizierter klingt mittlerweile. Also habe ich wirklich eine Chance, mir so ein Game versiert und mit Spielspaß am Ende noch zusammenzubauen?
Also ich will nur ganz kurz sagen, ich habe es natürlich jetzt nicht tagelang probiert, aber von dem, was ich hier auf der Gamescom gesehen habe, erschließen sich die grundlegenden Schritte schon sehr schnell. Man kann zum Beispiel aus einer Bibliothek von 3D-Gegenständen aussuchen und die in einem Raum anordnen und sich so Level bauen. Einzelne Gegenstände können dann so logische Verknüpfungen haben. Man kann also einen Steinblock irgendwo hinlegen und wenn die Spielfigur drauftritt, fängt Musik an zu spielen. Und auch diese logischen Verknüpfungen werden grafisch dargestellt, also Blöcke mit Symbolen, die man in die Spielwelt reinzieht. Und von diesen Bibliotheken gibt es sehr viele. Einerseits vom Hersteller Media Molecule, andererseits können auch NutzerInnen selber eben Inhalte einstellen. Und die können dann auch wiederum ihre selbstgebauten Spiele freigeben, damit man sie als Grundlage für eigene Dinge geben kann. Das heißt, auch ohne Vorwissen findet man hier, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr schnell einen Zugang. Das perfekte Meisterwerk wird es nicht sofort werden, aber die Anfänge sind wirklich sehr einfach.
Ja, aber wenn es eben ein Baukastenprinzip ist, besteht da nicht die Gefahr, dass eine gewisse Ähnlichkeit am Ende da sich zeigt bei den Spielen, die die Leute sich so zusammenbauen und das ist dann wieder langweilig?
Also was man schon sagen muss, ist die Art und Weise, wie die 3D-Grafik technisch funktioniert. Die könnte dann dazu führen, dass man sieht, ja, okay, dieses Spiel kommt aus Dreams raus. Aber man kann in der Entwicklung wirklich sehr, sehr, sehr ins Detail geben. Ich möchte es mal am Beispiel der Musik, die man in Spiele einbauen kann, beschreiben. Wenn man die auf dem ganz groben Level benutzt, dann ist das so ein ganzer Track, den man einfach reinzieht in die Spielewelt. Aber der besteht aus einzelnen Tonspuren, Die wiederum bestehen aus einzelnen Instrumentenspuren, die wiederum bestehen aus einzelnen kleinen Audiodateien, die man sogar selber aufnehmen kann. Und auf jeder dieser Abstraktionsebenen kann ich arbeiten und das ist für alle anderen Elemente auch so. Das heißt, das Potenzial zur großen Abwechslung ist hier durchaus gegeben. Ich glaube nicht, dass das alles gleich wirken wird.
Und ich kann mich dann durch die von mir kreierten Welten auch als Figur durchhüpfen lassen.
Genau, das ist das Ziel. Man hat eine fertige Welt und die kann man dann sich erspielen.
Und wenn man dann das Spiel gebaut hat, kann man es hochladen und alle können sich das ansehen und dann mitspielen?
Genau, es gibt so eine Plattform, auf der man Dinge anderen SpielerInnen zur Verfügung stellt. Das ist schon in einer Vorabversion jetzt erhältlich. Es gibt also schon viele Spiele und ich habe da schon verschiedenste Sachen gesehen. Also Autorennen mit Raumschiffen, die Galaxie erkunden, ein Actionspiel, wo man rumspringt und schießt. Aber auch einfach Grafiken, Musiken, Dinge, die man dann verwenden kann. Und es gibt auch noch ein Level-System. Je mehr Zeit man in Dreams verbringt, desto höher wird der Level. Und es wird auch automatisch vermessen, was man macht, sodass man dann zum Beispiel später suchen kann, was machen denn eigentlich Leute, die Level 100 Musiker sind.
Wie das Ganze zu einem Albtraum werden kann, da bin ich jetzt so ein bisschen in Gedanken versunken. Da recherchieren Sie bitte im Netz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Black Mirror, es gibt eine interessante Serienfolge, da geht es um ein Raumschiff und um ein selbst erschaffenes Spiel. Das entpuppt sich als fürchterlicher Albtraum, in dem Menschen gefangen sind. Das nur am Rande. Aber das hier klingt ja bisher nicht nach Angst auf ihrer Seite, sondern eher nach Begeisterung. Naja, Begeisterung vielleicht auch nicht, aber durchaus. Nach einem Angetansein von dieser Idee, die Spiele selbst zu bauen.
Das ist in der Tat richtig. Ich bin wirklich unfassbar fasziniert von diesem Ansatz zu sagen, wir bauen hier ein Werkzeug, das für jedermann zugänglich sein soll und das auch zu ermöglichen hat. Es gibt so Einschränkungen, wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Also das ist auf die PlayStation 4 beschränkt. Da hat man zwar auch eine riesige Community, aber man kommt halt eben auch nicht raus. Das sah hier alles sehr einfach aus, mit dem Gamepad das zu bedienen. Aber ich bin mir doch nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch am Ende, wenn man wirklich sehr versiert wird, irgendwie praktischer wäre, Maus, Tastatur oder andere Werkzeuge anschließen zu können. Was ich ganz spannend finde, die Idee, auch die Macher sagen, man kann diese Entwicklung, die da drin passieren, auch noch rausziehen und als eigenes PlayStation-Spiel verkaufen. Das ginge zumindest theoretisch. Ich finde es also wirklich sehr beeindruckend und bin auch sehr gespannt, was daraus wird. Es ist, wie gesagt, schon in einer Vorabversion erhältlich. Es soll später dann auch noch eine richtige Veröffentlichung geben. Dann wollen die Macher noch ein komplettes, großes, eigenes Spiel, das man wirklich nur spielen kann, selber bauen und das damit veröffentlichen. Und darauf bin ich wirklich sehr gespannt.
Und die angesprochene Vorabversion von Dreams, die gibt es für 30 Euro auf der PlayStation 4. Markus Richter, vielen Dank.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die deutsche Historikerin Cecilie Holberg verlässt ihren Chefposten in der Galleria dell'Accademia in Florenz. Anfang August sei ihr überraschend gekündigt worden, sagte Holberg heute in italienischen Medien. Sie war eine der wenigen ausländischen Direktoren, die bei einer Museumsreform der sozialdemokratischen Vorgängerregierung in Italien eingesetzt wurden. Diese Reform wurde nun rückgängig gemacht. Das Museum solle mit den Uffizien zusammengelegt werden, sagte Holberg. Die Galleria dell'Accademia ist weltweit für Michelangelos David-Skulptur bekannt und gehört zu den meistbesuchten Museen in Italien. Der Zeitungsjournalist Michael Angele kann die Aufregung um das medienkritische Video des YouTubers Rezo nur bedingt nachvollziehen. Im Deutschlandfunk Kultur sagte Angele, dass die Art, wie sich der YouTuber über Printmedien lustig mache, nur funktioniere, weil er sich in seinem Video Boulevardmedien vorgeknüpft habe. Hätte er die Titelseite einer seriösen Tageszeitung angeschaut, hätten seine Witze nicht funktioniert.
Also ich bin gar nicht so alarmiert, wie dann jetzt, glaube ich, irgendein Vorsitzender einer Journalistengewerkschaft, der da gleich losgewertet hat. Dafür erzählt er zu viel, was vielen Leuten hier zu bekannt ist. Viele sind verärgert, weil er zwischen Boulevard und ernsthaften Angeboten nicht unterscheidet. Ja, kann man verärgert sein, aber er spricht halt so selbstverständlich aus. Zum Beispiel weiß ich doch, dass Sie sprechen von 30-Jährigen. Gucken Sie mal bei 16-Jährigen. Die wissen noch nicht mal, wie man eine Zeitung aufschlägt.
Der Zeitungsjournalist und Autor Michael Angele im Deutschlandfunk Kultur. Deutschlands Orchester vermelden ein wachsendes Publikumsinteresse. Insbesondere die Besucherzahlen bei Open-Air-Konzerten seien ein Beleg dafür, dass Klassik auf Erfolgskurs sei, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung Gerald Mertens. Allein zum Open-Air-Konzert der Berliner Philharmoniker am Brandenburger Tor unter dem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko am kommenden Samstag würden über 30.000 Menschen erwartet. Da viele Open-Air-Veranstaltungen und Konzerte auch von kleineren Klassik-Ensembles keinen Eintritt nehmen, tauchen die Besucher dieser Events aber in keiner Statistik auf, so Mertens.
Cat-Content geht immer. Das ist schon im Jahre 1916 so, das hier gerade klanglich auferlebt. Dazu, das sehe ich, aber das sehen Sie nicht, läuft ein bewegter Comic-Strip durchs Bild. Crazy Cat. Crazy und Cat jeweils mit K geschrieben. Im Zirkus mit Ignaz Maus. Maus und Katze gehen zusammen in den Zirkus und vor allem Katze, Crazy Cat, hat's einst zu einer beachtlichen Popularität gebracht durch Comicstrips, vor allem in US-Zeitungen. Die sind erschienen bis 1944 und jetzt in einem Buch gebündelt. Crazy Cat, George Harriman, die kompletten Sonntagsseiten 1935 bis 44 in Farbe. Alexander Braun ist der Autor und Herausgeber. Tag, Herr Braun.
Guten Tag, ich grüße Sie.
So, wenn ich mir die Crazy Cat so angucke, sieht so ein bisschen skizzenhaft aus. Ist sie der Prototyp der Comic-Katze?
Sie ist der Prototyp all dieser, sag ich mal, Kleinnager-Slapstick-Kunstformen. Also alles, was wir so kennen, Tom und Jerry, Mickey Mouse, Felix, The Cat, ist alles später. Also Crazy Cat ist gewissermaßen die Blaupause. Es war das erste Mal, dass man so kleine Tiere aufeinander losließ, Hund, Katze, Maus.
1913 ist es ja losgegangen mit Crazy Cat. Die Strips, die lagen dann zwischen 1935 und 44, ne?
Es ist ein bisschen eher losgegangen, weil Crazy Cat hat eine verblüffende Entstehungsgeschichte. George Harriman war also schon 10 Jahre in dem Business und er suchte immer nach dieser einen Serie, die quasi so populär werden würde, dass sie ihm dauerhaft auch quasi den Beruf sichern würde. Also es war so ein Trial and Error, verschiedene Figuren ausprobieren, dann lief das mal ein Jahr oder zwei und dann wird das wieder eingestellt. Und er hatte 1910 eine Idee über eine Familie, The Dingbat Family. Und diese Familie hatte in ihrem Fußraum eine Katze und eine Maus. Und diese Nebenhandlung, die etablierte sich so erfolgreich, dass die Leute immer mehr von dieser Katze und dieser Maus sehen wollten, dass George Harriman irgendwann diesen Strip ausgesourced hat, erst als kleiner Streifen unter der Dingbat Family und dann ab 1913 als eigener Comicstrip, was dann 1916 gekrönt wurde durch eine Sonntagsseite.
Und Sie haben einen Teil dieser Geschichten jetzt veröffentlicht und das ist dann der zeitliche Fokus 35 bis 44. Sie haben schon angesprochen gerade, Katze und Maus nebeneinander, das geht selten gut, aber hier gibt es ja wirklich eine besondere Storyline, die sich durchzieht, nämlich Crazy Cat ist wahnsinnig verknallt in Ignaz Maus. Was ist das für eine Beziehung zwischen den beiden?
Ja, das ist eine Beziehung des Scheiterns und der Missverständnisse, weil Ignaz Maus hat eigentlich nur einen Lebensinhalt und der besteht darin, einen Ziegelstein an den Kopf der Katze zu werfen. Und die Katze Crazy Cat ist also so, was wir heute einen Gutmenschen, eine Gutkatze nennen würden. Der ist so voller Liebe für alles und jedes, für jede Kreatur, auch für Ignaz Maus, dass er diesen Ziegelsteinwurf missinterpretiert als Liebesbeweis. Das heißt, wie im Comic oder im Cartoon üblich, steigen keine kleinen Sternchen auf in dieser Moment des Schmerzes kommt, sondern es steigen bei Crazy Cat kleine Herzchen auf. Also er versteht das völlig falsch. Und wir haben dann noch einen dritten Protagonisten, den Officer Papp, eine Bulldogge in der Kleidung eines Polizisten, der gewissermaßen für die öffentliche Ordnung zuständig ist. Der ist seinerseits romantisch verliebt in die Katze, sieht aber, dass er überhaupt keine Chance hat gegen diese fokussierte Liebe auf die Maus, die die Katze in sich trägt, dass er zumindest das tut, was er noch tun kann, nämlich die Maus zu verhaften und in ein kleines Gefängnis zu stecken, bevor sie den Ziegelstein wirft. Also es ist so ein Perpetuum mobile von missverstandenen Liebesbeweisen, was sich über mehr als 3 Jahrzehnte im Kreis dreht.
Ist ja geradezu ein tiefenpsychologischer Abgrund.
Das ist es tatsächlich, weil, und das ist eben dann auch die Qualität von Crazy Cat, weil so etwas in einem Comic nicht erwartet werden würde und auch schon gar nicht mit der Komplexität, wie George Harriman das dann über Jahre entfaltet. Es geht um Fixierungen, es geht um Neurosen. Letztlich ist ja diese Fixierung auf den Ziegelstein auch eine Form von Fetisch, den die Maus da an den Tag legt. Und wir als Betrachter sind eigentlich in einer ähnlichen ambivalenten Emotionalität, weil wir betrachten die Maus gar nicht als so böse, dass sie diesen Stein wirft, sondern wir haben sehr oft Mitleid mit ihr, dass ihre Sehnsucht, der Katze einmal Schmerz zuzufügen, einfach nicht funktioniert. Und wir sind andererseits auch gar nicht immer nur positiv auf Seiten der Katze, weil wir dann auch denken, wehr dich doch mal oder tu doch mal was, werd doch mal irgendwie aktiv und sei nicht nur diese liebenswerte, alle umarmende Figur. Wir wollen ja auch Brüche sehen und das macht es einfach so unglaublich ungewöhnlich für die Zeit und für uns heute mit einem sehr großen Wert, weil sowas hat es vergleichbar im Comic nicht wieder gegeben.
Na, man vergönnt der Katze ja auch noch was anderes von der Welt zu sehen und wahrzunehmen. Ist es der Katze gelungen, den Fokus auch mal etwas mehr auf das Außen zu richten, über den Ziegelstein und die Maus hinaus? Ich meine, als Crazy Cat eingestellt worden ist, dann 1944 als Sonntagsseite, das war eine hochpolitische Zeit. In Zeiten des Zweiten Weltkrieges war die Katze von all diesem unbeeinflusst und unbeeindruckt oder spielte das Politische mitunter auch mal eine Rolle im Laufe der Jahre und Jahrzehnte?
Also es gibt immer mal wieder politische Phasen, etwa zur Zeit des Ersten Weltkriegs, weil die Hearst-Zeitung, also George Harriman arbeitete für die Zeitung von William Randolph Hearst, es natürlich ein großes Thema war, wie dann auch später vor dem Zweiten Weltkrieg soll Amerika neutral bleiben. Es gab eine große Fraktion von Isolationisten, die also nicht wollten, dass Amerika in den Krieg eintritt. Und das spiegelte sich in allen Comicstrips der Zeitung. Es gibt da also immer wieder Diskurse darüber, dass diese Kriegsthematik auch im Comic eine Rolle spielt. Bei Crazy Cat ist es verhältnismäßig wenig. Wir haben so vielleicht eine Handvoll Strips, wo da mal ein Schützengraben auftaucht oder mal Ziegelsteine, die nicht nur auf Crazy Cat geworfen werden, sondern auf Kaiser Wilhelm. Sowas gibt es, aber es ist nicht der Hauptantrieb der Serie. In gewisser Weise ist sie sehr zeitlos und beschäftigt sich sehr stark mit existenziellen Werten des Menschseins.
Crazy Cat, der Prototyp der Comic-Katze, kreiert von George Harriman. Darüber sprechen wir mit Alexander Braun. Er hat ein Buch rausgegeben, das versammelt Crazy Cat-Geschichten aus 9 Zeitungsjahren, 1935 bis 1944, und zwar alle Geschichten. Geschichten, in denen George Harriman neben einer pathologischen Beziehungskiste zwischen Katze und Maus, wie wir schon erfahren haben, auch die Landschaft im Comic-Hintergrund steht, sehr wichtig war. Herr Braun, warum?
Die Landschaft ist für ihn sehr wichtig. Also das Setting ist immer eine Wüstenlandschaft und wir wissen biografisch von George Harriman, dass er sehr, sehr häufig, also manchmal 4-5 Mal im Jahr, in diese damals eigentlich noch völlig unerschlossenen Gegenden des amerikanischen Westens gereist ist. Also das, was wir heute mit Monument Valley und die Wüstengegenden in New Mexico und Nevada, Arizona assoziieren, das war damals eine Terra Incognita für die Amerikaner. Da lebten die Ureinwohner und es gab einige Trading Posts, also so Außenposten als Handelsstationen, die dann auch so die ersten Züge eines Tourismus organisierten, indem man dann mit dem Pferd zu den Pueblo-Städten reiten konnte. Und George Harriman war vollkommen begeistert von dieser Landschaft, von dieser evolutionären Urlandschaft. Das glauben wir, dass das so auch die Keimzelle seines Comics ist, also so eine existenzielle Betroffenheit des Menschen im Angesicht einer Landschaft, die einfach da ist, ob es uns Menschen gibt oder nicht. Das ist keine Kulturlandschaft, keine domestizierte Landschaft, sondern es ist eine Urform von Landschaft. Und diese existenziellen Werte finden wir im Strip wieder, genauso wie dann auch kulturelle Anleihen, weil er sich sehr interessiert hat für die Kultur der Ureinwohner, also insbesondere die Navajos und die Hopi-Indianer, und so Dinge wie Muster von Teppichwebereien finden wir dann auch sehr häufig in seinen Comics.
Wer ist er denn eigentlich gewesen und in welchen Spannungsfeldern lebte er?
Ja, George Harriman wurde 1880 in New Orleans geboren und er ist ein Mulatte gewesen. Also seine Urgroßeltern waren ein Weißer und eine Farbige, was damals in New Orleans so relativ normal war. Also New Orleans war nicht stark betroffen von der Segregation. Das änderte sich dann erst nach dem Bürgerkrieg, dem amerikanischen, dass immer mehr die Werte des sag ich mal, alten Südens der Vereinigten Staaten auch in New Orleans griffen. Vorher war das ein sehr starker Melting Pot verschiedener Kulturen und Einwanderer aus Kuba und aus der Karibik. Also er ist quasi mit farbiger Hautfarbe auf die Welt gekommen, so sagt es auch seine Geburtsurkunde, die aber bis in die 1970er Jahre nicht bekannt war, weil gestorben ist er als Weißer. Das heißt, die Familie ist, als George Harriman 10 Jahre alt war, von New Orleans nach Los Angeles umgezogen, vermutlich aus diesen Gründen, weil Los Angeles weniger rassistisch war und weil die Familie eben vorgegeben hatte, eine europäische Einwanderergeschichte zu haben. Also die Comic-Kollegen später gaben George Harriman den Spitznamen The Greek, der Grieche. Das war also so etwas, was er selber initiiert hatte, damit man seine etwas dunklere Haut besser in einem europäischen Kontext verorten konnte, weil Afroamerikaner waren keine Comiczeichner. Also die Redaktionen waren vollkommen afroamerikanisch frei. Da gab es keinen Kollegen, der farbig war. Und wenn man gewusst hätte, dass George Harriman farbige Wurzeln gehabt hat, dann wäre er vermutlich auch entlassen worden. Also das war ein sehr starkes rassistisches Klima. Und er hat über diesen Trick das gut verbergen können. Und so gut, dass er dann auf seinem Totenschein tatsächlich als Weißer identifiziert wurde. Und ja, das ist immer schwierig zu sagen, wie weit das auf das Werk dann einen Einfluss hat. Aber das ist für die Familiengeschichte natürlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt.
Sie sind für dieses Werk, jedenfalls für Crazy Cat, ja, viel jetzt durch die Gegend gereist, um diese Sonntagsseiten, die erschienen sind zwischen 1935 und 1944, die in Farbe erschienen sind, zusammenzutragen. Also Sie haben Sammler getroffen in aller Welt. Wie aufwendig war das?
Das ist sehr aufwendig. Also unsere Ausgabe ist eine Gesamtausgabe der Farbseiten. Also wir haben diese Sonntagsseiten quasi in zwei Hälften. Die ersten Jahre erscheint es schwarz-weiß, platziert im Feuilleton der Zeitung. Und dann ab 1935 rutscht es in den farbigen Comic-Teil, also ins Comic-Supplement. Und von diesem Teil, also fast 500 Seiten, sind wir komplett. Da fehlt keine einzige. Und das Schwierige daran ist, dass es kein Archiv, auch in Amerika, keine Bibliothek mehr gibt, die diese großen amerikanischen Zeitungen real da stehen hat. Wir haben diese große Vernichtungswelle der 50er, 60er Jahre, wo die Bibliotheken anfingen, alles auf Mikrofilm zu verfilmen. Und sie begannen mit den großen aufgebundenen Zeitungsfolianten, weil die am meisten Platz wegnahmen und am sperrigsten waren, und haben in diesem Zuge die Comic-Supplements entweder überhaupt nicht verfilmt oder, wenn sie es getan haben, sind das heute eben sehr schlechte Schwarz-Weiß-Kopien. Ja? Also die Comics sind ja in Farbe erschienen. Das heißt, wenn wir heute eine Reproduktion dieser Seiten machen wollen, müssen wir eine Originalseite haben, eine Zeitungsseite in Farbe. Und Sie können sich dann vorstellen, das ist verstreut auf Privatsammlungen aller Welt. Institutionell hat sich eben nie jemand wirklich ernsthaft um Comic gekümmert, hat nie gesammelt. Und es wird dann zum Ende hin halt immer dramatischer, weil eine Gesamtausgabe kann ich nur machen, wenn ich wirklich jede einzelne Seite habe. Wenn mir am Ende 3 Seiten fehlen, dann wird es trotzdem keine Gesamtausgabe.
Nervenaufreibend.
Das ist nervenaufreibend, vor allen Dingen, wenn der Verleger das dann eben auch erwartet und man gar nicht weiß, ob man das am Ende liefern kann, weil zu Beginn der Suche wusste ich eben auch nicht, ob am Ende nicht vielleicht eine einzige Seite fehlt.
Wie viele Jahre hat das verschlungen?
Ach, das hat letztlich, die amerikanischen Kollegen haben ja da auch schon vor Jahren mit Ausgaben immer mal wieder gut vorgearbeitet. Also man kennt dann, dadurch, dass ich eben schon lange in dem Bereich bin, man kennt da die Sammler, die man fragen muss. Ob es dann tatsächlich dann alle sind, das kann mir dann auch keiner erzählen, aber im Summe waren es 3 Jahre, die ich gesucht und erfolgreich gefunden habe.
Crazy Cat, George Harriman, die kompletten Sonntagsseiten 1935 bis 1944 in Farbe, gibt es zu kaufen für 150 €. Dazu sei aber gesagt, es sind 7,5 in Leinen gebundene Kilo, was pro in Leinen gebundenes Kilo dann nur noch 20 € macht. Stimmt, Herr Braun?
Das stimmt und ist angesichts der Kosten, so ein Buch zu machen und auch des langen Vorlaufes, es zusammenzutragen, eigentlich ein sehr, sehr fairer Preis.
Danke Ihnen, Herr Braun.
Ich danke Ihnen auch.